Herzlich willkommen bei Arbeitswelt im Wandel. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit Erbrecht. Dazu begrüße ich sehr herzlich meine Gäste im Studio, die Erbrechtsexpertinnen Renate Maltri und Florentine Heine-Mattern. Am Mikrofon begleitet sie die für diese Sendung verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Jährlich gibt es ca. 450.000 internationale Erbfälle in der EU mit einem geschätzten Volumen von 120 Milliarden Euro. Das bedeutet, dass nicht nur Bargeld von einer Generation zur nächsten wandert, sondern auch ganze Firmen wechseln ihre Eigentümer. In der heutigen Sendung wollen wir uns die Folgen des Erbens genauer ansehen. Denn ein Eigentümerwechsel kann ganz schnell gravierende Folgen für die Arbeitsplätze haben, bis hin zum Arbeitsplatzverlust. So ungern auch jeder übers Erben oder Vererben nachdenken mag, ist es trotzdem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Selbstverständlich gibt es dafür auch eigene Gesetze, die das Erbrecht regeln. Wo ist denn das Erbrecht verankert?
Das Erbrecht ist hauptsächlich im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, verankert, insbesondere unter den Paragraphen 1924, die gesetzlichen Erben erster Ordnung, oder auch 1931 BGB, das gesetzliche Erbrecht des Ehegatten. Verankert ist es aber grundsätzlich in Artikel 14 des Grundgesetzes. Weitere Gesetze, in denen wir das Erbrecht finden, ist das Lebenspartnerschaftsgesetz, Paragraph 10, oder auch sogar im Waffengesetz, Paragraph 20, der Erwerb und Besitz von Schusswaffen infolge Erbfalls. Wir finden es aber auch im Mietrecht, wo der Mietvertrag, der Übergang des Mietvertrages geregelt ist an die Erben.
Also es gibt beim Erbrecht nicht ein Gesetz mit zig Paragraphen, sondern wir bewegen uns hier quer durch die Gesetzeslandschaft in Deutschland.
Ja, also es gibt ein Hauptgesetz, eben das BGB, da sind unsere hauptsächlichen erbrechtlichen Regelungen vorhanden, aber eben auch in anderen Gesetzen haben wir zuständige Vereinbarungen und Regelungen.
Allein an dem Sammelsurium von Gesetzen kann man ahnen, wie schwierig die gesamte Materie des Erbens und Vererbens ist und dass da auch einiges schiefgehen kann. Seit wann gibt es denn das Erbrecht in Deutschland?
Also das bürgerliche Gesetzbuch gibt es seit 1900 und eben deswegen auch das Erbrecht ist seit 1900 fast unveränderbar so vorhanden.
Sogar das Grundgesetz wurde in den letzten Jahrzehnten an über 50 Stellen verändert, aber das Erbrecht bisher gar nicht. Wie kann das denn sein? Unsere Gesellschaft hat sich doch auch verändert.
Das ist richtig. Es wurde mehrfach versucht, das Erbrecht zu reformieren, zuletzt im Jahr 2010. Es wurden von unterschiedlichen Verbänden auch an die Regierung Anträge gerichtet, aber leider ohne wesentlichen Erfolg.
In einer globalen Welt werden die Probleme bestimmt nicht weniger. Wie sieht es denn innerhalb Europas aus? Ist das Erbrecht in den verschiedenen Ländern vergleichbar?
Nein, es gibt gravierende Unterschiede zwischen den Ländern, was es zum einen sehr spannend macht, zum anderen aber auch sehr komplex. Zum Beispiel in 15 europäischen Staaten ist es so, dass auf die Staatsangehörigkeit des Erblassers abgestellt wird. Andere Staaten, also die sonstigen Staaten wiederum, stellen auf den letzten gewöhnlichen Wohnsitz ab. Stirbt jetzt zum Beispiel eine Deutsche in Italien, gilt nach unserem jetzt noch geltenden Recht und dem italienischen Recht das Staatsangehörigkeitsprinzip. Stirbt sie aber in der Schweiz, entsteht ein typischer Nachlasskonflikt. Nach Schweizer Recht ist nämlich das Recht des letzten Wohnsitzes maßgeblich. Also das heißt, dass eben deutsche Gerichte dann deutsches Recht anwenden, ausländische Gerichte, aber eben dann das Schweizer Gericht, das dortige, also das schweizerische Erbrecht anwenden würden. Folge ist dann eben, dass es darauf ankommt, in welchem Land man klagt und sich dann entscheidet, wo man klagt, wo es sich dann am meisten lohnt, das internationale Privatrecht redet hier dann von sogenannten Forum-Shopping.
Forum-Shopping, wörtlich übersetzt, heißt oder bedeutet Gerichtseinkaufsbummel. Das heißt, man sucht sich überall die für sich persönlich günstigsten Gesetze aus.
Forum-Shopping ist ein Begriff aus dem internationalen Privatrecht. Die Person, die ein Gerichtsverfahren einleitet, könnte sich bei der Wahl des Gerichts davon leiten lassen, welches Recht das Gericht anzuwenden hat. Grenzüberschreitende Rechtsanwendung im Erbrecht, gerade im europäischen Raum, ist aufgrund der Globalisierung immer häufiger der Fall. Ein Grund für die EU war es, da die Erbrechtsverordnung auf den Weg zu bringen, dem Forum Shopping Einhalt zu gebieten, was aber letztendlich nicht gelungen ist, wie wir später noch hören werden.
Und wenn ich jetzt etwas zu vererben habe, suche ich mir einfach das Land in Europa aus, bei dem die Konditionen für meine Belange am günstigsten sind. Das kann doch gar nicht sein.
Ja, so ähnlich, aber nicht nur. Ende 2011 lebten immerhin ca. 6,93 Millionen Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Auch besteht mehr und mehr die Bereitschaft und der Wille von Migranten und Migrantinnen im Aufenthaltsstaat, nicht nur die materielle, sondern auch die ideelle Heimat zu finden.
Was bedeutet denn jetzt hier der gewöhnliche Aufenthalt?
Wie wir ja schon gehört haben, ist es eben in der EU gespalten zwischen dem Staatsangehörigkeitsprinzip und dem gewöhnlichen Aufenthalt. Man hat sich jetzt eben für den gewöhnlichen letzten Aufenthalt, für den gesamten Nachlass entschieden. Das Justizministerium selbst geht in seiner Presseerklärung zur neuen EU-Verordnung davon aus, dass die Anwendung des Rechts des gewöhnlichen Aufenthalts künftig die grenzüberschreitende Nachlassspaltung und die Durchführung von Erbsachen mit EU-Bezug vereinfachen werden. Eine Vereinfachung wird mit Sicherheit eintreten. Ob die Anknüpfung an das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts zum gewünschten Erfolg führt, wird die Fortentwicklung des Rechts zeigen. Allein die Definition des Begriffs wirft nämlich schon für uns massive Probleme auf.
Das klingt jetzt aber so, als ob man ein Gesetz erlässt, damit die gesamte Justiz weiterhin viel Freiräume hat, sich gerichtlich auseinanderzusetzen.
Nein, so ist es natürlich nicht. Bisher ist eine einheitliche Definition des Begriffs des gewöhnlichen Aufenthalts schon im deutschen Recht nicht zu finden. In den Gründen der EU-Erbrechtsverordnung heißt es nun: Bei der Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts sollte die mit der Erbsache befasste Behörde eine Gesamtbeurteilung der Lebensumstände des Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und in dem Zeitpunkt seines Todes vornehmen und dabei alle relevanten Tatsachen berücksichtigen. Insbesondere die Dauer und die Regelmäßigkeit des Aufenthalts des Erblassers in dem betreffenden Staat sowie die damit zusammenhängenden Umstände und Gründe. Eine vage Begriffsbestimmung also. Und auch kompliziert, das ist richtig.
Es muss wirklich überprüft werden.
Der so bestimmte gewöhnliche Aufenthalt sollte dann unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele dieser Verordnung eine besonders enge und feste Bindung zu dem betreffenden Staat erkennen lassen. Immerhin aber wird in den Gründen eingeräumt, dass es sich in einigen Fällen als komplex erweisen könnte, den Ort zu bestimmen, an dem die Erblasserin oder der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.
Nur zumal, wenn man öfters gewechselt hat.
Das gibt dann die meisten Probleme in der Zukunft. Nur eben in Ausnahmefällen und wenn offensichtlich eine engere Verbindung zu einem anderen Staat besteht, kann das Recht dieses Staates zur Anwendung kommen.
Im Gegensatz zum Familienrecht, das sich fortlaufend gesellschaftlichen Veränderungen anzupassen hat, ist das Erbrecht ein Recht, das seit seinem Inkrafttreten im Jahr 1900 kaum Reformen erfahren hat. Durch das Zusammenwachsen von Europa wurden die Erbprobleme natürlich nicht weniger und der Rat der EU-Justizminister hat 2012 eine europäische Erbrechtsverordnung angenommen, die am 17.08.2015 in Deutschland zur Anwendung gebracht werden muss. Was sich dahinter verbirgt, darüber sprechen wir nach der Pause mit den Rechtsanwältinnen Renate Maltri und Florentine Heine-Matern.
Wir zerstören heute systematisch die Kulturen, um Ökonomien aufzubauen. Dies ist eine der größten Verminderungen des menschlichen Geistes. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man etwas Größeres zerstören kann. Manfred Max Neef.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Erbrecht. Meine Studiogäste sind Renate Maltri und Florentine Heine-Matern, Fachanwältinnen für Erbrecht. Wir haben bisher darüber gesprochen, wo das Erbrecht überall in unserer deutschen Gesetzeslandschaft angesiedelt ist und wie es seit über 100 Jahren angewendet wird. Nun hat sich aber die Gesellschaft geändert. Europa hat sich verändert und dadurch werden auch Gesetzesänderungen nötig. Wie sieht es denn nun mit der Erbrechtverordnung aus? Was ist überhaupt eine Verordnung?
Nach dem deutschen Recht ist eine Verordnung nach der erteilten Ermächtigung durch ein Gesetz von der Exekutive erlassen. Also Exekutive bedeutet Bundesregierung, Bundesminister oder Landesregierung können eben ermächtigt werden. Es bedarf bei einer Verordnung eben nicht eines langen Gesetzesverfahrens. In Europa ist es anders. In Europa gibt es nicht den Unterschied zwischen Verordnung und Gesetz, sondern wir haben in Europa grundsätzlich nur Verordnungen oder Richtlinien. Verordnungen sind verbindlich, also die gelten auch unmittelbar in den Ländern. Sie dienen der Rechtsvereinheitlichung und sind eben zu unterscheiden von den Richtlinien. Die Richtlinien sind nur hinsichtlich der Ziele verbindlich, das heißt, sie müssen dann in den einzelnen Staaten noch umgesetzt werden. Und es bedarf eben noch eines Gesetzes dann innerhalb des jeweiligen Landes zur Umsetzung.
Und was ist dann ein Gesetz?
Also ein Gesetz im formellen Sinn ist eben zu unterscheiden, dass dieses vom Parlament dann verabschiedet wird und eben durch ein vorgeschriebenes Gesetzgebungsverfahren muss.
Und warum ist nun die Erbrechtverordnung kein Gesetz?
Weil es eben eine Verordnung der EU ist, die eben nicht nochmal vom deutschen Gesetzgeber als Gesetz umgesetzt werden muss und eben direkt bei uns in Deutschland zur Anwendung kommt, ohne nochmal ein Gesetz auf den Weg bringen zu müssen.
Was steckt denn nun hinter dieser Verordnung? Was war der Ansatzpunkt der EU? Was wird sich ändern?
Verschiedene nationale Erbrechte machen die Nachlassabwicklung bei internationalem Nachlass sehr problematisch und ein Hauptpunkt war, dies zu erleichtern. Ein kurzer Überblick zu dem, was uns die Erbrechtsverordnung bringt. Die Europäische Erbrechtsverordnung soll grundsätzlich für alle EU-Mitgliedstaaten gelten. Dänemark, England und Irland wollen die Verordnung nicht anwenden. Wichtig ist, die Kollisionsregeln sollen auch im Verhältnis zu Drittstaaten gelten. Artikel 20 Erbverordnung und Artikel 25 EGBGB, das sogenannte Loi Uniform. Zeitlich soll die EU-Erbrechtsverordnung grundsätzlich für die Rechtsnachfolge von allen Personen gelten, die 3 Jahre nach dem Inkrafttreten der Verordnung verstorben sind. Wichtig ist, es gibt nur noch eine Nachlasseinheit, also keine Nachlassspaltung mehr, gemäß Artikel 21 Erbverordnung. Der Gleichlauf zwischen internationaler Zuständigkeit und anwendbarem Recht ist gewährleistet. Eine beschränkte Rechtswahl ist möglich, also ich kann das Recht der Staatsangehörigkeit wählen. Das europäische Nachlasszeugnis bringt eine wesentliche Erleichterung im Verfahrensrecht. Es kann neben dem nationalen Erbschein erteilt werden. Dem Zeugnis kommen nahezu die gleichen Gutglaubenswirkungen wie einem deutschen Erbschein zu. Und es führt international zu einer wesentlichen Erleichterung in der Nachlassabwicklung. Kernpunkt ist die Aufgabe des Staatsangehörigkeitsprinzips und die Anknüpfung an den letzten gewöhnlichen Aufenthalt.
Also das klingt jetzt recht theoretisch. Kann man das vielleicht an Beispielen alt-neu erklären?
Ein typischer Fall ist das Ferienwohnhaus in Frankreich. Das heißt, ich habe in Frankreich ein kleines Häuschen, bin aber deutscher Staatsangehöriger. Jetzt war es eben bisher so, dass wenn ich dann verstorben bin, egal wo, mein Häuschen in Frankreich nach französischem Erbrecht vererbt wurde, aber mein sonstiger Nachlass, jetzt insbesondere der in Deutschland nach deutschem Erbrecht, weil wir eben nach der deutschen Staatsangehörigkeit das Ganze geregelt haben. Das heißt, wir haben eine sogenannte Nachlassspaltung. Jetzt ab dem 17.8. dieses Jahres ist es so, mein Ferienhäuschen in Frankreich wird entsprechend nach dem Recht dann geregelt, an dem ich meinen gewöhnlichen Aufenthalt bei Versterben habe. Das heißt, wenn ich als Deutscher in Deutschland lebe, als deutscher Staatsangehöriger, hier meinen gewöhnlichen Aufenthaltsort habe, wird mein kleines Häuschen in Frankreich auch nach deutschem Erbrecht vererbt und eben nicht nach französischem. Also die Erbrechtsverordnung soll eben das Kollisionsrecht vereinheitlichen und die Frage, welches Recht der Mitgliedstaaten jeweils in dem Erbfall zur Anwendung kommen und auch das Verfahrensrecht vereinfachen. Sie geht eben jetzt, wie bei dem Beispielfall dargestellt, von Nachlasseinheit aus und sieht keine Unterscheidungen mehr zwischen beweglichen und unbeweglichen Nachlassgegenständen. Aber nicht geregelt wird das Erbrecht des jeweiligen Staates. Das heißt, die materiellen Regelungen, wie jetzt eben bei uns in Deutschland, die bleiben unangetastet. Genau wie im Familienrecht tritt eben jetzt die Abkehr vom Staatsangehörigkeitsprinzip ein und wir wenden eben das Recht des gewöhnlichen Aufenthalts an.
Bisher haben die Staaten der EU-Mitglieder das Staatsangehörigkeitsprinzip im Erbrecht gesetzlich geregelt. Warum ändert sich das nun?
Es waren nur 15 Staaten, die das Staatsangehörigkeitsprinzip hatten. Der Rest der europäischen Staaten, die hatten das Prinzip des gewöhnlichen Aufenthaltes. Für uns in Deutschland ist der Hintergrund für den Paradigmenwechsel, den erklärt das Justizministerium mit dem Einfluss der Globalisierung. Folge des Staatsangehörigkeitsprinzips im Erbrecht war, dass ausländisches Erbrecht in deutschen Gerichten zur Anwendung kommen konnte. Lebten also zwei Italiener hier in Deutschland, so mussten wir hier ausländisches Recht, also italienisches Recht, anwenden. Die Entscheidung des deutschen Gesetzgebers für das Staatsangehörigkeitsprinzip beruhte auf der Annahme, dass es dem Willen der Beteiligten entspräche, in persönlichen Angelegenheiten wie dem Erbrecht nach dem Recht ihres Herkunftsstaates beurteilt zu werden. Die Anwendung ausländischen Rechts sollte gerade in den Nachkriegsjahren Ausdruck völkerfreundlicher Tendenz sein. Aufgrund der immer stärker gewordenen Migrationsdiskussion wurde festgestellt, dass dies aber dazu führte, dass die Ausländer, die wir in unser Land riefen und integrieren möchten, in einer sogenannten Privatrechtsenklave leben, was zunehmend als diskriminierend angesehen wurde. Ende 2011 lebten immerhin ca. 6,93 Millionen Personen mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit in Deutschland. Dies war mit 12,7% der höchste Zuwachs seit 15 Jahren und ist größtenteils auf die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurückzuführen. Auch besteht mehr und mehr die Bereitschaft und der Wille von Migranten und Migrantinnen, im Aufenthaltsstaat nicht nur die materielle, sondern auch die ideelle Heimat zu finden. Und vor diesem Hintergrund der Forderung nach Integration ist der Abschied von der Aufrechterhaltung von Parallelgesellschaften ein Weg in die richtige Richtung.
Wie kann es denn sein, dass Dänemark, England und Irland die europäische Erbrechtsverordnung nicht anwenden wollen? Wie kann es das geben?
Ich kann jetzt nur schätzen, ich kenne die Hintergründe nicht, dass sie sich möglicherweise dem Diktat nicht unterwerfen wollten, dass sie ihr eigenes Ländergesetz haben wollten, wäre jetzt eine Erklärung.
Also grundsätzlich ist es so, dass das die Staaten sind, die bei den meisten EU-Verordnungen nicht mitziehen. Also es ist einfach auch generell von der im inneren politischen Herangehensweise so, dass diese Vereinheitlichung nicht gewünscht wird in den Ländern. Und eben, wenn man sich das mal so anschaut, bei den meisten EU-Verordnungen sind genau diese Länder nicht dabei. Interessant ist auch, dass gerade zum Beispiel England aber ein ganz herausstechendes und eigenes Erbrecht auch hat in Bezug auf das Pflichtteilsrecht. Wir haben dort kein Pflichtteilsrecht und vielleicht deswegen auch eine spezielle Vereinheitlichung nicht gewünscht war.
Europa wächst zusammen. Da in Deutschland bereits über 10% der Bevölkerung mit ausschließlich ausländischer Staatsangehörigkeit leben, wird es Zeit, auch über eine Reform im Erbrecht nachzudenken. Wenn ein Erbfall eintritt, dann hat das nicht nur individuelle Folgen für die Angehörigen, es kann auch direkte Folgen für Arbeitsplätze haben. Man denke nur an eine Unternehmensnachfolge. Wie es mit der Unternehmensnachfolge aussieht, darüber sprechen wir nach der Pause mit Renate Maltri und Florentine Heine-Matern.
Vermögen besitzt nur, wer es in Gebrauch nimmt. Aristoteles.
Darum werden Sie Mitglied im LoRa Förderverein für moderate 40 Euro im Jahr und werden Sie vermögend im aristotelischen Sinne.
Hier ist wieder Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Erbrecht. Meine Studiogäste sind die Münchner Fachanwältinnen für Erbrecht Renate Maltri und Florentine Heine-Matern. Wir haben gehört, dass der EU-Justizminister eine europäische Erbrechtsverordnung angenommen hat, die am 17. August 2015 auch in Deutschland in Kraft tritt. Aktuell befanden wir uns somit noch in einem Übergangszeitraum. Im Weiteren wollen wir uns mit der Unternehmensnachfolge beschäftigen. Wie sieht es da aus? Sind die Vermögen gleich verteilt zwischen Söhnen und Töchtern? Erben Söhne und Töchter dasselbe?
Nach meiner Erfahrung im Erbrecht erben Männer auch immer mehr als Frauen und werden, gerade was die Unternehmensnachfolge anbelangt, immer noch besser bedacht als die weiblichen Geschwister. Frauen erklären oft einen Erb- und Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung und die Männer treten dann auch in die Unternehmensnachfolge ein. Aber dies wäre eine Untersuchung auf alle Fälle wert.
Wollte die EU-Kommission mit der neuen Erbrechtsverordnung für Geschlechtergerechtigkeit sorgen?
Ich denke nicht. Ob die EU-Kommission Gesichtspunkte von Geschlechtergerechtigkeit bedacht hat, ist definitiv unklar. Ihr ging es gemäß der Presseerklärung um eine Vereinfachung und praktikablere Anwendung des bestehenden Rechts.
Welche Auswirkungen hat denn nun die geänderte Erbrechtsverordnung für die Unternehmensnachfolge?
Also Grundsatz ist, dass die Verordnung nur für das Erbrecht gilt erstmal. Für das Gesellschaftsrecht haben wir an sich eben keine Veränderung, sondern es gilt das nationale Recht. Stirbt jetzt also ein Gesellschafter, so geht der Gesellschaftsanteil zwar von Todeswegen über, das heißt die Erbrechtsreform oder Erbrechtsverordnung gilt. Die damit verbundenen Fragen aber des Gesellschaftsrechts, da kommt dann das jeweilige materielle Gesellschaftsrecht des jeweiligen Landes zur Anwendung. Also stirbt jetzt ein Erblasser in Italien und hat aber zum Beispiel deutsche Gesellschaftsanteile, kommt es zum Konflikt zwischen dem deutschen Gesellschaftsrecht und dem italienischen Erbrecht. Und wie das dann zu lösen ist, das wissen wir bis heute auch noch nicht.
Es ist ja nicht selten, dass durch Unternehmensnachfolge ganze Unternehmen verschwinden. Wird es da nicht auch langsam Zeit, dass man darüber mal nachdenkt auf der Gesetzeslandschaft?
Ja, also es gab ja auch schon einige Unternehmen, die aufgrund von Auseinandersetzungen von den Erben auch insolvent anmelden mussten oder auch zum Beispiel Pflichtteile nicht ausbezahlt werden konnten und deswegen auch Firmen verkauft werden mussten. Es gibt immer wieder Überlegungen, aber für den Gesetzgeber ist die Erbschaftssteuer das Entscheidendere. Und die Frage, wie regelt man die Unternehmensnachfolge, ist eigentlich ein gestalterisches Instrument, wird weiterhin den Anwälten überlassen, die Unternehmensnachfolgen so testamentarisch oder auch zu Lebzeiten schon zu gestalten, dass die Unternehmen eben gerade nicht an der Erbnachfolge zerbrechen, sondern weiter aufrecht erhalten werden. Aber es wäre schön, wenn man hier auch eine Unterstützung noch von der Politik auch auf der gesetzlichen Ebene hinzubekommen würde.
Hat der Betriebsrat eine Mitbestimmung bei der Unternehmensnachfolge?
Nein, hat er nicht.
Und warum nicht? Durch eine Unternehmensnachfolge können ja ganz schnell die Arbeitsplätze bedroht werden oder sogar vernichtet werden.
Ja, also weil natürlich die Regelung der Nachfolge eine zum einen Testier-, aber auch Vertragsfreiheit ist. Und wenn es über eine testamentarische Regelung erfolgt, dann ist eben die Testierfreiheit ein Persönlichkeitsrecht, was jedem Einzelnen eben auch höchstpersönlich überlassen ist. Und wenn es vorweg schon passiert, dann ist es eben die Vertragsfreiheit des Unternehmens und auch die unternehmerische Freiheit. Und er kann natürlich jederzeit wegen Reichtum schließen und Mitarbeiter entlassen, aber die Frage, wie regelt er die Nachfolge, bleibt jedem Unternehmer selbst überlassen.
Wie kann ich mich als Mitarbeiter schützen vor ungeregelten Unternehmensüberlassungen?
Gar nicht. Also da habe ich als Mitarbeiter überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Das ist rein die Aufgabe des Unternehmers.
Erben ist bei weitem nicht nur eine individuelle Sache. Wenn Unternehmen vererbt werden, dann kann das ganz schnell für mich als Arbeitnehmer massive Folgen für meinen Arbeitsplatz haben. Bei einer Unternehmensnachfolge kann sich ganz schnell mein Arbeitsplatz verändern. Als Arbeitnehmer habe ich keinerlei Einfluss auf Erbangelegenheiten meines Arbeitgebers und auch Betriebsräte haben keinerlei Mitbestimmung. Was man beachten muss, wenn der Arbeitgeber einen Mitarbeiter ins Ausland entsendet, darüber reden wir mit Renate Maltri und Florentine Heine-Mattern nach der Pause.
Wir können heute die Welt zur Hölle machen. Wir sind auf dem besten Weg dazu, wie Sie wissen. Wir können sie aber auch in das Gegenteil verwandeln. Herbert Marcuse.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4 und im Kabel auf der 96.75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Weiter geht's bei Arbeitswelt im Wandel mit der Sendung Erbrecht. Meine Studiogäste sind die Münchner Fachanwältinnen für Erbrecht Renate Maltri und Florentine Heine-Mattern. Im ersten Teil haben wir darüber gesprochen, dass unser Erbrecht seit über 100 Jahren fast unverändert ist, also niemals an die aktuelle gesellschaftliche Situation angepasst wurde. Aber es gibt bereits eine europäische Erbrechtverordnung, die nach einer Übergangsfrist in Deutschland ab 2015 gilt. Wir haben gehört, was man unter dem gewöhnlichen Aufenthalt versteht. Nun haben ja die meisten Menschen einen Wohnsitz und der ist dann möglicherweise definiert als der gewöhnliche Aufenthalt. Nun ist unsere Arbeitswelt aber heute nicht mehr so eindimensional. Viele deutsche Firmen entsenden ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Ausland. Wie sieht es denn aus, wenn ein Mitarbeiter von seinem Arbeitgeber zu einem Auslandseinsatz geschickt wird und dort verstirbt?
Dann wird es in der Tat schwierig, denn dann gehen die Probleme los. Wie wir bereits gehört haben, gibt es bisher eine einheitliche Definition des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht. Wenn also die Erblasserin oder der Erblasser aus beruflichen und wirtschaftlichen Gründen seinen Aufenthalt unter Umständen auch für längere Zeit im EU-Ausland hat, aber eine enge und feste Bindung zu seinem Herkunftsstaat aufrechterhält, entstehen typische Definitionsprobleme. In diesem Fall könnte zum Beispiel gemäß der Begründung der EU-Erbrechtsverordnung davon ausgegangen werden, dass der gewöhnliche Aufenthalt weiterhin im Herkunftsstaat ist, in dem sich in sozialer und familiärer Hinsicht der Lebensmittelpunkt befindet. Ein nicht unerhebliches Streitpotenzial ist damit einfach gegeben.
Das kann man sich vorstellen.
Regelmäßig werden sie dorthin auch von ihren Familien begleitet. Immer noch ziehen mehr Frauen mit ihren Männern mit als umgekehrt. Manche leben in mehreren Staaten ohne sich in einem Staat länger niederzulassen. Auch das wirft erhebliche Probleme auf sich.
Manche leben in mehreren Staaten, ohne sich in einem Staat länger niederzulassen. Wie ist das zu verstehen?
Insgesamt leben in der EU über 12,3 Millionen EU-Bürger in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Derzeit leben 894.000 deutsche Staatsangehörige im europäischen Ausland, davon 203.000 in der Schweiz, 182.000 in Spanien, 120.000 in Österreich und 91.000 in Frankreich. Ein Teil deutscher Staatsangehöriger lebt berufsbedingt im Ausland, andere wandern dauerhaft aus. Dies bedeutet, dass Deutsche, sofern sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt im europäischen Ausland begründen, der Rechtsordnung dieses Landes unterliegen und demgemäß in Zukunft, also ab August 2015, nach dortigem Recht beerbt werden. Inhaltlich bestimmt also das anzuwendende Recht des Landes des gewöhnlichen Aufenthaltes die gesamte Rechtsnachfolge von Todeswegen.
Also man braucht ja nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie im Todesfall über das Erbrecht gestritten werden kann. Welche Positionen mit welchen Argumenten können denn da vertreten werden?
Ja, also dadurch, dass wir ja eben keine wirkliche Definition des gewöhnlichen Aufenthalts haben, ist es eben dann so, dass man je nachdem, was für einem, sagen wir mal, besser passt, diese Seite vertritt man dann als Erbe, wo der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte. Also die Probleme sind bei uns ja jetzt, die klassischen Beispiele sind bei Pendlern, Wanderarbeitern, auch Diplomaten, ja, also die häufig ihren Wohnort wechseln. Auch der klassische Mallorca-Rentner, muss man sagen, der 6 Monate in Deutschland und 6 Monate in Spanien lebt, ist dann die Frage, sage ich, er hat eine besonders feste Verbindung schon zu Spanien. Wenn für mich das spanische Erbrecht ja als Erbe zugutekommt, dann sage ich natürlich ja. Wenn nicht, sage ich, nee, also er lebte zwar in Spanien, aber eigentlich war er doch sehr mit Deutschland verbunden und nach der gesamten Betrachtung war er doch eigentlich eher dem deutschen Erbrecht zuzuordnen.
Wie sieht es denn aus? Welches Gericht ist denn zuständig, wenn beispielsweise ein Arbeitnehmer gerade auf einem Auslandseinsatz ist?
Also hier haben wir eben jetzt auch die Vereinheitlichung, die durch die EU-RVO auch gewollt war. Also in dem letzten gewöhnlichen Aufenthaltsort ist auch die Zuständigkeit des Gerichts geregelt nach Artikel 4 RVO. Das heißt eben, wenn eine Deutsche oder ein Deutscher im Ausland stirbt und dort auch der gewöhnliche Aufenthalt sich befindet, also wenn festgestellt ist nach der Gesamtbetrachtung, da war auch wirklich sein Lebensmittelpunkt, dann ist es so, dass das ausländische Gericht zuständig ist und auch die deutschen Erben sich dann im Ausland an dieses Gericht wenden müssen. Und dieses Gericht wendet dann aber eben das eigene Recht des eigenen Staates an. Das war eben gewollt durch die Erb-VO, dass die Gerichte keine fremden Erbrechte mehr anwenden. Das heißt, die Möglichkeit aber besteht, dass die Erben sagen, wir treffen eine Gerichtsstandsvereinbarung, wir leben alle in Deutschland, das Hauptvermögen ist in Deutschland, wir möchten, dass das deutsche Gericht zuständig ist. Gewollt war eben dadurch auch, dass das Forum-Shopping nicht mehr möglich ist. Das heißt, dass man eben nicht durch die Wahl des Gerichtsortes dann auch sein Gesetz sich auswählen kann. Das Problem, was jetzt aber dadurch entsteht, ist, dass ich als Erblasser natürlich sagen kann, ich verlege meinen Aufenthaltsort, wie zum Beispiel nach England, wie wir vorher schon festgestellt haben, die kein Pflichtteil kennen, und sage, dort ist mein gewöhnlicher Aufenthaltsort, jetzt regelt sich mein gesamtes Erbrecht nach englischem Erbrecht und ich kann somit eben dann doch noch durch die Hintertür das Gesetz wählen, was mir lieb ist, und das Forum Shopping bleibt.
Früher war eben eine bekannte Pflichtteilsstrategie, das Vermögen ins Ausland zu verbringen. Heute heißt es nach der neuen europäischen Erbrechtsverordnung, man verbringt den Erblasser ins europäische Ausland.
Forum Shopping, das hatten wir im ersten Teil bereits erklärt, heißt wörtlich übersetzt Gerichtseinkaufsbummel. Also man sucht sich überall die für einen persönlich günstigsten Gesetze heraus. Empfiehlt es sich also, wenn man als Mitarbeiter in einem Auslandseinsatz ist, vorher ein Testament zu machen?
Ja, also das empfiehlt sich immer und unbedingt. Es ist eben so, dass nur 32% der Deutschen überhaupt ein Testament aufgesetzt haben. Jetzt auch unabhängig davon, ob das Testament dann auch wirksam ist. Aber es wäre schon sehr sinnvoll, dass Firmen ihre Mitarbeiter darauf hinweisen, wenn sie eben ins Ausland gehen, dass sie zur Sicherheit im Testament eine Rechtswahl für deutsches Erbrecht aufnehmen. Ich kann, wenn ich eben deutscher Staatsangehöriger bin, eine Rechtswahl für deutsches Erbrecht treffen und habe dann eben nicht die Probleme, dass plötzlich ausländisches Erbrecht zur Anwendung kommt.
Wichtig ist dabei auch, wenn ich die Mitarbeiter ins Ausland versende, dass ich nicht nur anbiete, die deutsche Rechtswahl zu treffen, sondern es könnte ja auch sein, dass das ausländische Recht für meine Interessen besser ist. Also sollte ich mich auch informieren über das jeweils ausländische Erbrecht.
Also müsste praktisch der Arbeitgeber seine Mitarbeiter, die er ins Ausland schickt, auch informieren, was da es eben für unterschiedliche Gesetzesanwendungen gibt.
Genau, das wäre ideal.
Eine meiner Lieblingsfragen, die ich natürlich nur stelle, wenn sie zum Thema passen, möchte ich jetzt aber schon stellen. Gibt es einen Unterschied zwischen Frauen und Männern im Erbrecht?
Im Erbrecht grundsätzlich nein, sind alle gleich erbberechtigt. Das ist im Endeffekt die Frage, was Eltern den Kindern vererben oder immer noch die Tendenz, wie wir es vorher schon hatten, dass ihr Söhne höhere Vermögenswerte bekommen als Töchter. Insgesamt ist es aber so, dass die Pflichtteilsrechte gleich sind, dass es hier keine Unterschiede gibt. Was mir einfällt zum Unterschied ist die sogenannte Schwiegertochterregelung. Das heißt, wir haben meistens Frauen, die Pflegeleistungen erbringen und die Schwiegertöchter, die sind hier nicht bedacht. Es wird den Söhnen die bekommen Pflegeleistungen erstattet, wenn sie Eltern pflegen, aber die Schwiegertöchter nicht. Also das ist hier eine Ungerechtigkeit, die aber schon mehrfach auch vorgetragen wurde, werden angerechnet. Die Pflegeleistungen werden nicht erstattet, die Pflegeleistungen werden angerechnet, das ist richtig. Dies wurde hier mehrfach schon zur Gesetzesvorlage letztendlich auch gebracht und von verschiedenen Verbänden auch hier angeregt. Das zu ändern ist aber bis heute auch nicht geschehen.
Wir haben jetzt die ganze Zeit über Europa gesprochen. Nun versenden Firmen ihre Mitarbeiter nicht nur innerhalb Europas. Wie sieht es denn außerhalb Europas aus?
Grundsätzlich ist es so, außerhalb Europas gilt jetzt nicht die EU-Erbrechtsverordnung. Also die EU-Erbrechtsverordnung sagt zwar, es solle auch in Drittstaaten gelten, aber wir sind uns sehr sicher, dass die Drittstaaten das nicht anerkennen werden. Also es wird sicherlich nicht in den USA die Regelung von Europa anerkannt werden. Das heißt, es gilt dann dort auch wiederum das jeweilige Recht und die jeweilige Anwendbarkeit über die Gerichte, die dann dort vor Ort entweder tätig werden oder ich beantrage eben dann den Erbschein in Europa. Es bleibt abzuwarten, wie sich das dann regelt. Also derzeit ist es schon so, dass es höchst problematisch ist und eigentlich immer, wenn ein Drittstaat betroffen ist, ganz wichtig ist, dort auch Regelungen zu treffen, testamentarisch.
Also umso wichtiger, dass die Arbeitgeber ihre Mitarbeiter, die sie ins Ausland entsenden, informieren, dass die entsprechend eben ein Testament aufsetzen können oder aufsetzen müssen.
Ja, genau, das ist wichtig.
Zum Abschluss wollen wir noch was Positives hören. Was können Sie uns denn da erzählen?
Über die neue Erbverordnung finde ich sehr positiv, dass es schon eine Vereinheitlichung letztendlich ist. Positiv ist auch, dass wir eine europäische Ordnung letztendlich haben, auch wenn das Erbrecht materiell noch sehr unterschiedlich ist. Ist es ein erster Schritt, uns auf einen einheitlichen Weg zu begeben. Wir werden sehen, wie sich das jetzt alles anlässt, aber es ist der erste Schritt, vielleicht auch über ein einheitliches Erbrecht nachzudenken. Und dann sehe ich auch noch Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben also sehr große Gestaltungsmöglichkeiten. Und letztendlich ist es auch so, je öffentlicher diese Themen gemacht werden, umso mehr Menschen setzen sich damit auseinander, errichten Testamente und in dem Augenblick, wo ich ein qualifiziertes, gutes Testament errichte, schaffe ich es auch für die Zukunft, für die nächste Generation, Streit zu vermeiden und zu verhindern.
Erben, ein unangenehmes Thema, das man gerne weit von sich schiebt. Kaum einer macht sich darüber Gedanken, dass Erben und Vererben auch ein Thema der Arbeitswelt ist. Durch Unternehmensnachfolge haben schon viele ihren Arbeitsplatz verloren, weil die Erben das Unternehmen verändert haben. Oder wenn Mitarbeiter von ihren Firmen ins Ausland geschickt werden und dort versterben. Der Übergangszeitraum ist vorbei. Ab August 2015 gilt die Europäische Erbrechtsverordnung auch in Deutschland. Forum Shopping, der gerichtliche Einkaufsbummel, der beabsichtigt war, zu verhindern, bleibt weiterhin bestehen. Damit sind wir am Ende mit der heutigen Sendung Erbrecht. Vielen Dank für Ihr Interesse und vielen Dank an meine Studiogäste Renate Maltri und Florentine Heine-Matern. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs.